Wir setzen unsere Vortragsreihe fort heute Abend in Apostelgeschichte Kapitel 17. Unser Thema: Wer ist Gott und wie kann ich ihn erkennen? Apostelgeschichte ist das zweite Band des Werkes von Lukas. Und so, wir bleiben irgendwie bei Lukas, obwohl wir nicht mehr in Lukas Evangelium sind heute Abend. Wer ist Gott und wie kann ich ihn erkennen? Mein Vortragsthema stellt zwei Fragen. Zunächst einmal die Frage nach der Identität Gottes. Und dann zweitens dessen Auswirkung auf mein persönliches Leben. Beachten Sie die Frage: Wer ist Gott? Setzt seine Existenz voraus. Aber Sie sagen: Warten Sie mal, Fred. Das ist unfair und vor allem unkritisch, wenn Sie heute Abend die Existenz Gottes voraussetzen. Interessanterweise versucht die Bibel an keiner Stelle, Gott zu beweisen. Vielleicht eine Überraschung. Die Bibel sagt dem Atheisten, brettel eben ins Gesicht: Wer sagt in seinem Herzen, es gibt kein Gott, ist ein Tor. Ich weiß, ein Tor kann ein sehr hohes Intelligenzquotient haben. Aber zu behaupten, dass Gott nicht existiert, das ist blinder Glaube. Und laut der Bibel ist blinder Glaube eine große Torheit. Wieso? Weil eine philosophische Verneinung ist nicht verifizierbar. Wenn ich hierher kommen würde, würde heute Abend sagen, wissen Sie, es gibt auf keinem Planeten in unserem Universum Leben. Wir sind das einzige Leben, die einzige Lebensformen sind hier auf diesem Planeten zu suchen. Das wäre blinder Glaube. Denn sowas zu behaupten, ich musste das ganze Universum durchforschen. Ich musste jedes Solarsystem abfahren und jedes Planet untersuchen, bevor ich behaupten könnte, dass es kein anderes Leben irgendwo anders gibt. Ich kann es behaupten. Und auch Sie können behaupten, dass es keinen Gott gibt, aber das können Sie nicht beweisen. Das ist blinder Glaube Ihrerseits. Es ist nicht wissenschaftlich, Gottes Existenz zu verneinen. Wissen Sie, es gibt verschiedene Arten von Erkenntnis. Zunächst einmal wissenschaftliche Erkenntnis. Das hat mit messbaren, wiederholbaren Forschungsergebnissen zu tun. Oder mathematisches Erkenntnis. 1 + 1 = 2. Oder Länge mal Breite mal die Hälfte. Das ist die Oberfläche eines Dreiecks. Alles nachvollziehbar und verifizierbar. Aber wenn es geht um persönliche Erkenntnis, wir haben hier Wissen einer ganz anderen Gattung. Wenn Sie ein Mädchen kennenlernen wollen und Sie nehmen sie mit ins Kino, da ist dunkel, dann sagen Sie nicht, wissen Sie, darf ich die Innenseite Ihrer Oberschenkel messen und kommen Sie mit Ihr Lineal? Sie werden nicht Ihr Blutdruck messen oder irgendwie sehen, wie groß sie ist oder wie breit. So lernt man Menschen nicht kennen. Das ist nicht persönliche Erkenntnis und hier geht die Wissenschaft auf Glatteis. Ich werde nicht versuchen, heute Abend Gott mittelbar zu beweisen, denn Gott ist unmittelbar erfasst. Seine Existenz ist eine Selbstverständlichkeit. Oder glauben Sie nur an das, was Sie sehen können? Können Sie nicht bejahen, was der Liedermacher schreibt? Kannst du an etwas glauben, was du nie gesehen hast? Es gibt zum Beispiel Liebe. Wissen Sie, Liebe, Schönheit, der Wert des Lebens, die edelste Werte, sind alle unmittelbar erfasst. Sie versuchen mir weiszumachen heute Abend, dass eine Rose schön ist. Sie kommen und bringen eine schöne Rose und sie sagen, Fred, ist nicht diese Rose wunderschön? Und dann sage ich, das müssen Sie mir beweisen. Sie reden dann nicht über harmonische Farbtöne oder über die chemische Zusammensetzung der Duft. Sie werden mich gar nicht mit Vernunft behandeln, sondern eher mit Mitleid, wenn ich so ein Dödel bin, dass ich nicht weiß, dass eine Rose schön ist. Das ist unmittelbar erfasst. Lukas schreibt von einem Vortrag, den Paulus gehalten hat vor Philosophen in Athen. Das wollen wir lesen heute Abend auf Seite 180, Apostelgeschichte, Kapitel 17. Und wir lesen ab Vers 22. Wir steigen hier mitten in Text ein, um der Zeit willen. Eigentlich, Paulus war nach Athen allein gekommen und war ziemlich erzürnt über das, was ihn dort erwartete. Ein römischer Philosoph sagt, es ist leichter, einen Gott in Athen anzutreffen, als einen Menschen. Sie haben so viele Götzenbilder und so viele Heiligtümer zu jedem erdenklichen Gott da geweiht. Und Paulus, als einer, der glaubt an den allein wahren Gott, war traurig drüber. Dann wurde er vor der Philosophenschule geführt und viele sind gekommen zu hören seinen Vortrag. Und wir lesen ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Eigentlich ein Philosoph aus Kreta erzählt uns, dass dieses Altar errichtet wurde, nachdem Athen mit einer Seuche heimgesucht wurde und sie beteten zu all ihren Göttern und es half nicht. Und so sie sagten irgendwie in ihrer Not, es muss einen Gott sein, den wir nicht kennen. Und so sie errichteten ein Altar und sie versahen ausnahmsweise dieses Altar mit keinem Namen, denn sie meinten, ja, egal wer er ist, vielleicht weiß er, dass er damit gemeint ist. Und das ist der historische Hintergrund dieses Textes. Er sagte, dieses Altar habe ich bemerkt. Einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgelegte Zeiten und Grenzen ihre Wohnung bestimmt hat, auf dass sie Gott suchen. Ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein oder einem Gebilde der Kunst oder einer Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Leute von Athen, will Paulus sagen, meint ihr wirklich, dass der Schöpfer des Weltalls wohnt in einem kleinen Häusel, 15 Meter mal 10 Meter mal 10 Meter groß, den ihr errichtet habt? Meint ihr wirklich, dass derjenige, von dem ihr euer Odem, euer Essen, euer Leben habt, den Sonnenschein für euer Getreide, der Regen für eure Felder, dass er von euch abhängig ist? Dass er schaut auf eure Geldtasche? Ja, Leute, ich weiß, sagt Paulus sozusagen, Religion ist das älteste Geschäft. Und die Schäfer haben immer verstanden, die Schafe zu scheren. Aber der Schöpfer des Universums ist nicht so. Er ist transzendent. Er ist größer. Eure Religion ist nicht wahr. Eure Religion ist eine Verneinung von allem, was das Weltall an eurer eigenen Existenz euch einflüstert. All das, was ihr annehmt über Gott, dass Gott aus Gold und Silber und köstlichen Steinen besteht, das verneint auch das, was ihr wisst über euch. Wo seid ihr her? Nicht von einer Erfindung eurer Hände. Wissen Sie, Menschen waren immer erfinderisch. Und sie haben immer erfunden, Götter. Sie haben oft ihre eigenen Regungen, ihre eigenen Triebe vergöttert. Aus Liebe machten sie eine Göttin. Aus dem Krieg, aus Aggression, aus dem Meer und aus dem der Himmelsmächte machten sie Götter. Und warfen sich nieder vor etwas, was weniger ist als Gott. Und letztlich etwas weniger als sich selbst. Eine Frau sagte mir nach einem Vortrag in St. Johann, wissen Sie, Herr Colvin, ich meine, dass Gott letztlich einfach Energie ist. Ich sagte, schön, Sie haben ein Recht auf Ihre Meinung. Aber wissen Sie, was ist eine höhere Existenzform? Energie oder Persönlichkeit? Sie sagte, Persönlichkeit. Ich sagte, wie kann etwas so kompliziert und wunderbar wie Persönlichkeit entstanden sein von unpersönlicher Energie? Sie sagte, ja, das ist unlogisch. Ich sagte, ja, schön. Sie sind nicht weit weg. Gott konstruierte sein Weltall und auch ihre Existenz mit Andeutungen über den Konstrukteur. Andeutungen, die Gott herumgestreut hat in ihrem Leben und in ihrem Umfeld. Nicht, dass sie sagen könnten, es ist erwiesen, es gibt einen Gott, ich kann heute Abend Gott nicht beweisen und will es auch nicht tun. Er streute aber ihre Welt und ihr Leben mit Andeutungen, etwa wie Ostereier. Auf das Sie, auf der Suche nach deren Bedeutung machen und am Ende ihrer Suche Gott selbst finden. Wie wir hier lesen, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Die Menschheit wird hier irgendwie dargestellt wie ein Blinder, der herumtappt und findet Indizien auf das Leben, die Bedeutung des Lebens und letztlich den Ursprung und Erhalter des Lebens, Gott. Die erste Andeutung auf die Existenz Gottes ist die Existenz des Weltalls selbst. Warum ist es da? Sie gehen nach Hause heute Abend und sie sperren auf und im Vorhaus stolpern sie über ein Paket. Sie heben das Paket auf. Ihr Name steht drauf. Und sie schauen, es gibt keine Rückadresse, kein Absender. Und so sie sagen, aha, es gibt keinen Absender. Dann warten Sie mal. Nur deswegen, weil der Absender nicht unterschrieben hat und seine Adresse nicht aufgeschrieben hat, das heißt nicht, dass es keinen Absender gibt. Pakete entstehen nicht einfach aus dem Nichts. Aber sie sind intelligent und sie sagen, Ich habe eine wissenschaftliche Erklärung für Pakete. Ein Paket besteht aus Molekülen in braunem Packpapier. Ja, das ist eine schöne Erkenntnis. Aber das leistet keinen Beitrag zu der Frage des Ursprungs. Wo kam das Paket her? Dass Sie erklären können, wie es funktioniert und was es ist, das ist noch keinen Hinweis auf einen Absender. Das ist nur eine Andeutung, ist kein Beweis. Die zweite Andeutung, Planung und komplizierte Konstruktion setzt einen Konstrukteur voraus. Wie die Symphonie die Intelligenz des Komponisten bezeugt, so diese wunderbare Kompliziertheit des Weltalls sagt etwas über diesen großartigen Schöpfer. Mein Lieblingskünstler ist Van Gogh und ich lese oft, wenn irgendeine Ausstellung ist oder irgendetwas über sein Leben geschrieben ist, ich lese, weil ich habe so gern seine Bilder. Wenn irgendeine Ausstellung in Reichweite ist, dann fahre ich dahin. Ich weiß etwas von ihm, von seinen Gemälden. Ich möchte den Zusammenhang besser verstehen. Und wenn die Kompliziertheit des Weltalls etwas aussagt über unser Schöpfer, wäre es nicht weise zu suchen, zu sehen, wer er ist und wie er ist? Wissen Sie, in Oslo verleihen Sie Nobelpreise an Menschen, die nach Jahrzehnten von intensiver Forschung den Atom etwas besser verstehen. Uns etwas mehr über die Zusammensetzung von Molekülen, über die einfachsten Bausteine unserer Welt. Lassen Sie das, was Sie über Ihre eigene Existenz wissen, einmal durch Ihren Kopf gehen. Die Zusammensetzung des Atoms, das Solarsystem, die Beschaffenheit der Biosphäre, unser Lebensraum, die Vielfalt des Lebens in Ökosystemen, diese wunderbare Erscheinung Mensch, der einerseits so edel ist und einerseits so grausam sein kann. Was halten Sie von Liebe? Denken Sie einmal nach über Ihr Leben, Ihre Existenz. Soll das alles mit einem Urknall begonnen haben? Ja, vielleicht. Aber wenn schon, das war ein sehr geordneter Knall. Ich habe zwei Teenager-Jungen, die wohnen in einem Zimmer zusammen daheim. Ich war gerade heute Nachmittag in ihrem Zimmer und habe den Befehl erteilt, räumt euer Zimmer auf, meine Herren. Stellen Sie sich vor, ein Kind nimmt ein Pfund Dynamit, schmeißt es ins Zimmer, sperrt die Tür zu und flieht. Eine Explosion. Und dann schauen wir ins Zimmer. All seine Socken sind gefaltet und in seinen Schubladen. All seine Hüfte sind nicht aufgehängt in seinem Schrank. Die ganze Schmutzwäsche ist irgendwie alles im richtigen Korb gelegt. Sein Bett ist gemacht und all das Geschirr irgendwie auch runtergetragen in die Küche. Nicht sehr wahrscheinlich. Und ein Urknall, der ohne die Führung Gottes einer höheren Intelligenz könnte unmöglich zu unserer Existenz führen. Das wäre so etwa wie eine Explosion am Müllplatz und daraus entsteht ein Rolex-Armbanduhr. Das gibt's einfach nicht. Es gibt eine höhere Intelligenz hinter der Schöpfung und weiters, es bedarf mehr Intelligenz als der Menschen aufzubringen weiß, um die Schöpfung überhaupt zu erhalten. Sie ist so kompliziert und in so einem herrlichen Gleichgewicht angeordnet. Aber Freddy kann das alles erzählen mit Naturgesetzen. Schön. Schön. Aber wieso sehen die wunderbaren Gesetzmäßigkeiten unserer Existenz Zweifel an einen Gesetzgeber. Die Naturgesetze sagen nur Folgendes. Unsere Existenz ist sehr geordnet, sehr kompliziert, wunderbare, fast unerklärliche Zusammenspiele. Unsere Existenz ist ein Glasperlenspiel sondergleichen. Ich weiß, das ist kein Beweis, aber doch eine gewaltige Andeutung auf die Existenz Gottes. Die dritte Andeutung, das Phänomen ihres Gewissens. Auf der ganzen Erdkugel haben Menschen ein Empfinden für das Recht. Stellen Sie die Kuh von dem Urwaldmenschen oder stellen Sie seine Frau, dann sagt er, das ist falsch, was Sie da machen. Es kann sein in seiner Kultur, dass es tragischer ist, seine Kuh zu stellen als seine Frau. Das ist hier umgekehrt, ich meine meistens. Aber da unten ist vielleicht anders. Aber trotzdem, er hat ein Empfinden, einen moralischen Wecker, der läutet, wenn man sowas macht. Bin ich bloß eine hochkomplizierte Anhäufung von Molekülen? Sind Sie einfach ein Klumpen hochentwickelter Urschleim? Oder hat Ihr Gewissen einen Sinn? Und wie erklären wir dann Gewissen? Von einem unpersönlichen Anfang. Hat meine innere moralische Stimme überhaupt einen Sinn? Das ist kein Beweis, es ist nur eine Andeutung, dass es sinnvoll wäre, sich auf die Suche zu machen nach Gott. Die vierte Andeutung, unser angeborener geistlicher Hunger. Unmittelbar, dass es einen Gott gibt. Ich denke an etwas, was ich gelesen habe von der Moskauer Uni in der Zeit des Kommunismus. Dort auf dem Philosophischen hatten sie ihre großen Prüfungen in Atheismus. Und manche Studierenden spürten das Bedürfnis zu beten. So sie gingen zum Friedhof und dort haben sie gebetet. Und heute kann man manche Gebete finden, eingeritzt in den Grabsteinen, wo Studenten beten, dass sie bestehen ihre Prüfung in materialistischen Atheismus. Ich höre immer wieder, der Glaube an Gott ist das Resultat von Beeinflussung. Aber es mag sein zum Teil, aber in unserer modernen Welt spüre ich mehr Beeinflussung in die andere Richtung. Wieso gehen Kinder aus der Volksschule mit der Ahnung, dass die Bibel nicht wahr ist? Wo kam diese Beeinflussung her? Mein Sohn kam einmal nach Hause mit dem Anliegen, seiner Lehrerin zu helfen. Er sagte, Papa, die Lehrerin sagte, manche glauben nicht, dass der Mensch bloß ein hochentwickeltes Tier ist. Der Mensch soll etwas besser sein. Aber er ist nur ein hochentwickeltes Tier. Mein Sohn fragte, wie erklären Sie, Frau Professor, dass der Mensch an Gott glaubt, wenn er bloß ein hochentwickeltes Tier ist? Und die Frau Professor hat gesagt, Joshua, weil der Mensch ein sehr intelligentes Tier ist. Frau Professor, wieso ist es intelligent zu glauben an einen Gott und Sie sagen, es gibt ihn nicht? Er sagt, Papa, Sie braucht Hilfe. Kannst du mir einen Rat geben? Der große Mathematiker und Philosoph Pascal sagt es etwas so, in jedem Menschen ist ein Hohlraum, den nur Gott ausfüllen kann. Es gibt Sehnsüchte, die nur Gott erfüllen kann. Oft suchen Menschen das Richtige an der falschen Quelle. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, einzigartig im Tierreich. Ja, ich kann auch irgendwie meinen Hund gut verstehen. Heute sind wir in McDonald's gegangen und ich habe vergessen, Hundefutter mitzunehmen in mein Büro. Und so er hat die billigste Ausführung des Hamburgers gekriegt. Ich habe a McChicken gehabt und einige Beilagen. Er hat nur seinen Hamburger gehabt. Aber da treffen wir uns irgendwie. Wir genießen beide einen Hamburger. Ein Hund hat einen Bauch. Ein Hund hat einen Hunger. Ein Hund hat Angst vor dem Tod. Mein Hund ist ziemlich loyal. Eigentlich sehr loyal. Und manchmal denke ich, an das, was Mark Twain gesagt hat über Hunde. Er sagte, die Erlösung ist aus Gnade und nicht aus Verdienst. Denn wenn die Erlösung aus Verdienst wäre, kämen sie in die Hölle und ihr Hund in den Himmel. Das sagte Mark Twain. Und manchmal glaube ich das so. Aber es gibt Dinge, die ich nicht teilen kann mit meinem Hund. Ja, ich habe auch Beine. Ich habe auch einen Bauch. Ich bin auch irgendwie ein Tier, aber ich bin mehr als ein Tier. Und es gibt einen Hohlraum in meinem Leben, den nur Gott ausfüllen kann. Alle diese Dinge sind keine endgültigen Beweise, aber wir sind doch konfrontiert mit gewaltigen Andeutungen, mit Hinweisen. Das Universum in seiner hochkomplizierten Ordnung, das Phänomen des Gewissens, unser eigener geistlicher Hunger flüstern uns ein. Leben ist mehr als dies. Leben ist mehr als Kleidung. Leben ist mehr als Essen. Leben ist mehr als Urlaub. Es lohnt sich, Gott zu suchen. Liebe Zuhörer, Leben ist mehr. Sie sind für eine persönliche Beziehung mit dem allmächtigen Gott konstruiert. Aber Sie sagen, warten Sie mal, ist das wirklich so? Ja, ich drehe den Spieß um und frage Sie noch einmal, lassen Sie das, was Sie über Ihre Existenz schon wissen, durch den Kopf gehen. Denken Sie zum Beispiel an unsere Sonne. Unsere Sonne ist ein mittelgroßer Stern, wir sagen ein Solarmast, denn wir berechnen alles nach unserem Bezugspunkt. Aber die Sonne ist nichts anderes als 5000 Milliarden Atombomben pro Sekunde. Das ist unsere Sonne. Gehen Sie hinaus in die Nacht und schauen den Sternenhimmel an. Ich habe das getan in letzter Zeit mehr, weil ich diesen Komet beobachte. Und gehen Sie hinaus und schauen Sie. Und was sehen Sie über den Himmel? Diese große Streife, die Milchstraße. Die Alten sagen, dass Zeus, als er ein Baby war, hat sein Milch ausgegossen und das ist die Milchstraße. Aber vor etwa 350 Jahren, nach der Erfindung des Teleskops hat Galileo die Milchstraße angeschaut und gesehen, das ist nicht eine Wolke am Himmel, wie bisher angenommen war. Das sind Sterne. Wissen Sie, wie der Stellarhimmel ausschaut durch ein Teleskop? Wenn wir heute hinausgehen würden, und es wäre heiter, würde man sehen einen schwarzen Himmelsdecke, und viele kleine Brillanten, nicht wahr? Grundsätzlich schwarz, mit kleinen Punktlein von Licht. Oft so klein, man kann sie nicht differenzieren. Aber durch ein Teleskop sieht man mehr und mehr Licht und weniger schwarz. Und durch unsere größten Teleskope sieht man grundsätzlich Licht und nur kleine schwarze Punkte, wo kein Licht kommt. Denn man hat so alles so vergrößert. Vor kurzem haben sie diese Hubble-Teleskop ins All geschickt. Hast du 10 Schilling? Ja. 5 Schilling. Ja, das muss ich umrechnen. 5 Schilling. Okay, Volkmar, steh auf. Sie sehen Volkmar. Volkmar, siehst du, wie groß diese 5-Schilling-Stück ist? Stellen Sie sich vor, den Himmel, wenn Sie herumschauen, in jede Himmelsrichtung, ein schwarzer Punkt, so groß wie diese 5-Schilling-Stück, aber aus der Entfernung von Volkmars. Ganz ein kleiner Punkt, oder Volkmar? Siehst du es? Siehst du es?
Du lügst.
Jetzt siehst du es, okay? Und sie richteten dieses Teleskop auf einen ganz kleinen schwarzen Punkt, wo sie nie einen Stern beobachtet haben, so groß wie diese Geldmünze aus der Entfernung, so klein. Und wissen Sie, was sie entdeckten? 6000 Galaxien. 6000 Milchstraßen. Die Milchstraße ist 100 Milliarden Sterne. Unsere Wissenschaftler rechnen damit, dass es 100 Milliarden Milchstraßen gibt. Aber wie kann das sein? Wer ist Gott? Und wie kann ich erkennen? In einem Universum so groß, wenn ich so klein bin, was will der Allmächtige mit meiner Wenigkeit zu tun haben? Wenn ich konfrontiert bin mit Astronomie und ich schaue die Sterne oft an, ich habe vor 2 Jahren meinen Buben ein Teleskop gekauft. Ich denke, je mehr ich lese und weiß, sieht der Allmächtige mein menschliches Milieu? Versteht er meine Einsamkeit, meine Schuld, meine Schmerzen? Kann Gott das spüren, wie es sich fühlt, wie ich mich fühle in zerrissenen Beziehungen? In alten Zeiten vor dem Teleskop warfen bloß 9000 sichtbare Sterne die gleiche Frage auf. Und König David dichtete folgendes Gedicht. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? In diesem Universum bemerkt Gott sie. Aber wissen Sie, Gott ist nicht nur der Gott des Teleskops, sondern auch des Mikroskops. Wenn wir die Fähigkeit hätten, ein Elektron zu vergrößern, so groß wie ein Apfel, okay, wir denken nur theoretisch, und wir würden sie vergrößern in der gleichen Proportion, wissen Sie, wie groß sie wären? Sie wären so groß, dass das ganze Solarsystem Platz hätten auf die Palme ihrer Hand. Und sie brauchten dann eine Lupe, um die Sonne zu sehen. So groß wären sie. Gott beachtet nicht nur die großen Dinge, sondern auch die kleinen. Und wenn ich von diesem Buch ausgehe, und dem, was ich seit 26 Jahren mit Jesus Christus erlebt habe, ihr Leben ist Gott mehr wert als das Solarsystem. Wer ist Gott und wie kann ich ihn erkennen? Es ist nicht leicht, eine Persönlichkeit zu erkennen. Wir können die Geheimnisse eines Atoms, wenn wir geduldig sind und wir genügend studieren, langsam verstehen. Wir können eine Leiche sezieren und viel von Anatomie verstehen. Aber wissen Sie, ich bin nicht so einfach wie eine Leiche. Und wenn Sie mich kennenlernen wollen, dann entscheide, dann überlege ich, naja, wer sind Sie für eine? Will ich mich von diesem Menschen erkennen lassen? Und dann treffe ich die Entscheidung, ob Sie mich erkennen. Es ist sehr schwierig, hohe Persönlichkeiten kennenzulernen. Kennen Sie übrigens Her Royal Highness, Queen Elizabeth? Oh ja, ich kenne die Königin Elizabeth. Naja, ich meine wirklich, was ist Ihr Telefonnummer? Oh, das weiß ich nicht. Wie würden Sie eine Verabredung machen mit Königin Elizabeth? Ja, ich habe Ihr Telefonnummer, ich kann Sie nicht anrufen. Ich schreibe ihr eine Karte. Ja, auf welchem Schloss hält sie sich jetzt auf? Und wenn Sie den richtigen Schloss hätten, und sie fliegen dahin und sie wollen sie besuchen, diese großen Männer mit den großen Bärenmünzen, sie hätten etwas dagegen, wenn sie einfach einspazieren, um Königin Elisabeth zu besuchen. Her Royal Highness wird die Initiative ergreifen müssen. Und das ist genau, was seine allmächtige Hoheit tat. Jetzt wollen wir einige Verse lesen, ausnahmsweise aus Johannes-Evangelium. Seite 120 in eurem Neuen Testament. Übrigens, Sie können sehr gerne diese Neue Testamente nicht mit nach Hause nehmen, wenn Sie sie auch lesen wollen. Seite 120, Johannes Kapitel 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Der Allmächtige, der Ewige, bewohnt unzugängliches Licht. Weder Hure noch Heilige betritt seinen Thronsaal ohne eine Einladung. Der Unsichtbare offenbarte sich. Er ist sichtbar geworden in dem eingeborenen, einzigartigen Sohn Gottes, Jesus Christus. Er war im 5. Jahrhundert vor Christus, schrieb Plato: Es sind viele unlösbare Rätsel in unserem Weltall. Wir können nur auf ein Wort von Gott hoffen. Er hoffte auf eine Offenbarung, auf ein Logos, wie er schreibt, eine Botschaft von Gott. Circa 600 Jahre später schrieb Johannes diese Worte, und jetzt lesen wir ab Vers 1. Im Anfang war das Logos, die Botschaft. Und die Botschaft war bei Gott, und die Botschaft war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, durch das Wort, und ohne das Wort wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Im Anfang war das Wort. Hier sind wir in diesem Text im unvorstellbaren Moment am Anbeginn von allem. Wie lange her das war, weiß ich nicht. Man sagt von Messungen, radioaktiven Messungen auf unserem Planet, dass unser Planet 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Man sagte bis zum Hubble-Teleskop, dass unser Universum 15 Milliarden Jahre alt war. Man sagt jetzt 8. Man schwindelt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es so alt ist. Aber in diesem Moment, egal wann es war, war das Logos, das Wort Gottes, seine Botschaft schon da. Und das ganze Weltall lag in den Gedanken Gottes, wie ungeborene Wälder in der Schale einer Buchecke. Und Gott sprach. Und das Weltall war. Und wir wissen seither, das Weltall dehnt sich aus. Alles ist in Bewegung. Wohin? Wir sind in Bewegung. Sie sitzen auf ihrem Sessel, aber sie sind in Bewegung. Sie sind auf einem Planet, das um eine Achse dreht und um einen Sonn, um einen Stern dreht. So wir leben hier in diesem Universum etwa wie an einem Korkenzieher, und wir gehen durchs Weltall, so am Rand der Milchstraße. Und in ihm war Leben. Er ist der Urquell des Lebens, und das Leben, lesen wir, war das Licht der Menschen. Konfrontiert mit Leben, mit dieser Erscheinung, mit der Vielfalt des Lebens, Menschen sollten denken, ja, was ist der Ursprung, wer ist der Ursprung, wie ein Mensch verloren auf die Berge. Er sieht, wenn jemand die Tür einer Hütte aufmacht. Er sieht auf einmal Licht. Er weiß, es sind Leute da. Und er macht sich in Richtung des Lichtes, um Hilfe zu finden in der Nacht. Genauso sollten wir, konfrontiert mit Leben, den Urheber des Lebens suchen. Aber wir lesen, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Menschen mit 5 Sinnen, blind für die Wirklichkeit des Schöpfers. Sie können ihn erkennen. Sie können Gemeinschaft mit Gott pflegen. Aber sie können vertrauten Umgang mit dem Allmächtigen pflegen. Wer ist dieser Gott? Wer Jesus gesehen hat, hat den lebendigen Gott zu Gesicht bekommen. Denn das Wort, das bei Gott war, hier ist die Rede von Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist, das Wort, das bei Gott war, ist auf unser Planet gekommen. Er ist Fleisch geworden. Er wohnte unter uns. Ich bitte Sie, lesen Sie das Neue Testament. Beginnen Sie eigenständig ein Bild zu machen von diesem Mann Jesus. Beginnen Sie in Lukas, da lesen wir im Moment. Und dann lesen Sie Johannes und dann gehen Sie zurück. Lesen Sie Matthäus und Markus, die 4 Biografien unseres Herrn. Schauen Sie diesen Mann an. Er zeigt uns 2 Dinge. Wie Gott ist und wie der Mensch sein sollte. Ich denke an die Geschichte, wie er umgeht mit einem leprakranken Mann. Als der Mann ins Dorf, das Dorf betrat, musste er schreien laut, unrein, unrein, damit die Leute fliehen konnten. Und Jesus kam zu ihm und der Mann sagte, oh Herr, ich will gereinigt werden. Der Herr sagte, ich will dich reinigen. Und der Bibeltext sagt mit einem griechischen Begriff, es konnte nicht deutlicher oder intensiver ausgedrückt sein. Es sagte, und Jesus rührte ihn an. Steh auf, Andi. Und in dem griechischen Text muss man das fast so verstehen. Er rührte ihn an. In seinem schmutzigen Fetzen, mit seinem Gestank. Unrein für jeden Juden. Aber der Jude hat nicht die Macht, ihn zu reinigen. Jesus hat ihn mit einem Wort heilen können. Warum tat er das? Der Mann hatte tiefere Nöte als nur seine körperliche Krankheit. Ich denke an den blinden Bettler Bartimäus, wie er am Straßenrand sitzt und er hört, dass Jesus vorbeigeht und er hat gehört, dass Jesus heilen kann. So er sagte, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Apostel haben gehört, dass er so geschrien hat. Und er sagt, du Blinder, du, und du in deinen Fetzen. Weißt du nicht, Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Er hat wichtige Dinge zu tun. Sei ruhig. Er sagte mit noch lauterer Stimme, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und wisst ihr, was der Text sagt? Als Jesus vorbeiging, als er seinen Ruf hörte, stand er still. Oh, meine Güte. Dass der allmächtige Gott den verzweifelten Ruf eines blinden Bettlers hört und er bleibt stehen auf der Stelle. Leute, das ist wie Gott ist. Das ist wer Gott ist. Die religiöse Führer nützten die Leute aus im Namen Gottes. Und Jesus betritt den Tempel und sieht den ganzen Handel und sieht die ganze Provisionen der religiösen Führung. Und dass Menschen irgendwie die Meinung oder die Ahnung kriegen, Gott schaut mir auf die Tasche. Gott möchte etwas von mir haben, stattdessen, dass er mir beschenken will. und sieh den jungen Mann, 30-jährig, wie er sich bückt und er holt einen Strick von einem Opfertier und noch einen Strick und noch einen Strick und wie er in aller Ruhe mit den drei Stricken eine Peitsche macht. Und wenn er fertig ist, da geht er los auf die Leute. Nicht mit Blitzschlägen, nicht als der Allmächtige, der seine Macht herzeigen will, sondern als ein junger Mann, der vermochte, einen ganzen Tempelgelände zu entleeren von Heuchlern. Und wenn ihr das seht, dann seht ihr, wie Gott ist und was er hält von Religion, die nur auf dein Geld aus ist. Ihr seht, was er hält von Heuchlertum und von dem Ausnützen von schwachen Leuten. Denk an den verachteten Geschäftsmann, den Zöllner Zebedäus. Und niemand wollte Zeit mit ihm verbringen. Er hatte nur Kontakt mit Huren und anderen Zöllnern. Jesus sah den kleinen Mann mit dem kleinen, gierigen Herzen oben sitzen in einem Baum. Und er sagte, komm hier runter, du. Denn heute möchte ich bei dir essen und übernachten. Er wusste, dieser Mann suchte Gott. Die Religiösen seiner Zeit konnten das nicht verstehen. Sie haben Jesus vorgeworfen, wie kannst du ein Prophet sein und mit solchen Leuten verkehren? Und Jesus sagte Folgendes, der Sohn des Menschen kommt zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie ist Gott? Gott ist einer, der nicht zu stolz ist, jeden, der sich retten lässt, zu retten, egal was sie getan haben, gibt es Hoffnung für sie. Denn so ist Gott. Wie ist Gott? Der junge Mann mitten im Leben, abgeschnitten aus dem Land des Lebendigen. Er hängt an einem römischen Kreuz, brutal misshandelt von römischen Soldaten. Sie peitschten ihn aus mit einer neunschwänzigen Katze. Es riss sein Fleisch rückwärts und dann neun andere Krallen haben seine ganze Bauchmuskulatur aufgerissen. Sie haben ihn so gepeitscht, wum, und es hat ihr seinen Rücken aufgemacht. Und die Krallen haben in seinen Bauch hineingerissen. Und dann haben sie Peitsche genommen, so. Und zurückgerissen. Und dann, er war nicht einmal fähig, sein eigenes Kreuz zu tragen. Und sie ihn dort, geheftet an einem Kreuz. Und wie er betet, aus freien Stücken. O Vater, bitte vergib meine Henker. Sie wissen nicht, wer ich bin. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist, wie Gott ist. Der Schöpfer kam in seine Schöpfung und die Geschöpfe kannten ihn nicht. Aber meine Damen und Herren, Sie können ihn erkennen. Sie können sein eigenes Kind werden. Sie müssen ihn aber als ihr Schöpfer und aus ihren Herrn anerkennen. Wie kann ich das tun? Schön, dass Sie fragen. Das ist das Thema meiner restlichen Vorträge.